Hallo allerseits, ich bin Andreas und rede heute mit Detlef Nagert über die gewichtigste Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung in ihrer ganzen Geschichte, über das Handbuch Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Detlef Nagert ist einer der drei Herausgeber dieses Werkes. Gewichtige Publikation ist übrigens durchaus im Wortsinn zu verstehen. Das Handbuch liegt schwer in der Hand. Detlef, habt ihr eigentlich dieses dicke Werk mal gewogen?
Ja, wir haben es gewogen. Wir sind bei 2 Kilo gelandet, ein bisschen drunter, das ist für den Postversand günstig, weil damit die Bilder sind genutzt werden können. Aber 2 Kilo insgesamt ist, glaube ich, schon eine relativ präzise Aussage.
Das Handbuch ist seit März 2006 auf dem Markt, aber ein solches voluminöses Werk schreibt man ja nun nicht von heute auf morgen. Wann habt ihr denn damit angefangen?
Wir haben vor 5 Jahren damit angefangen und kontinuierlich daran gearbeitet. Das sind 40 Autoren, die natürlich in unterschiedlicher Weise diesen Zeitraum genutzt haben, aber vom konzeptionellen Ansatz her bis zur Fertigstellung sind doch 5 Jahre vergangen.
Und wer finanziert eigentlich so eine Arbeit?
Das ist schwierig. Es handelt sich ja hier um ein sogenanntes No-Budget-Projekt. Allerdings haben die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und auch die in Potsdam sowie Helle Panke an der Unterstützung mitgewirkt in unterschiedlicher Weise. Im Wesentlichen hat aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin die Druckkosten und auch die logistischen Kosten, die damit zusammenhängen, also die Finanzierung von Workshops und Konferenzen und auch die Finanzierung von kleineren Werkverträgen mit übernommen.
Ich gehe davon aus, dass ihr mit dem Buch aufklären wollt, aber ihr wollt es bestimmt auch verkaufen, das eine oder andere, wenigstens. Du hast jetzt die Gelegenheit, dafür zu werben. Warum sollte man, nenn mal 3 knappe Gründe, warum sollte man die 98 Euro für dieses Buch berappen?
Bis zum 30. April sind es ja noch 75 Euro. Wir haben ja einen Subskriptionspreis angeboten, der die Schnellkäufer motivieren sollte, das Buch zu kaufen. Und 1360 Seiten plus CD-ROM, da würde ich eher sagen, ist das natürlich nicht teuer, sondern eher ein Schnäppchen. Also man kann auf diesen 1360 Seiten sowohl die Geschichte der DDR als auch die der Bundesrepublik als auch 10 Jahre Geschichte der deutschen Einheit, also von 1990 bis 2000, erwerben. Wenn man so will, ist das ein Zeitraum von 55 Jahren. Und dann ist, wenn man das umrechnet auf den Preis, denke ich, will jetzt nicht nachrechnen, wie wir das dann pro Jahr kosten wird, kann ja jeder selber machen, aber doch nicht zu teuer. Also es ist ein Gesamtüberblick da, es sind viele Einzelbeiträge da, es gibt eine CD-ROM, die schnell den Zugriff zu einer Zeittafel ermöglicht, einen Zugriff zu weiteren Informationen über die Bibliografie und die biografischen Angaben hat. Es ist eine Menge an neuen Informationen drin und die sollten auch genutzt werden.
Bevor wir zu den Inhalten kommen, vielleicht noch 1-2 Worte zu den Autoren. Sie stammen ja aus Ost- und aus Westdeutschlands. Kommen wir zunächst zu den ostdeutschen Autoren. Die meisten ostdeutschen Wissenschaftler sind ja im Zuge der Wende aus dem regulären Wissenschaftsbetrieb herausgedrängt worden. Wer sind denn Autoren, die bereit waren, hier mitzuwirken?
Ja, wir haben eine ganze Reihe namhafter ehemaliger Professoren von Universitäten der DDR oder der Akademie der Wissenschaften dabei, allen voran Jörg Rösler, Professor Jörg Rösler, früher Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften, ein Mann, der sich seit mehreren Jahrzehnten mit der Wirtschaftsgeschichte der DDR und darüber hinaus der Bundesrepublik und der deutschen Wirtschaftsgeschichte auch vor 1945 beschäftigt hat, einer, der eine Vielzahl von Publikationen aufzuweisen hat und der den wichtigsten, den einleitenden Beitrag im Umfang von etwa 150 Seiten verfasst hat. Dann haben wir Autoren wie Volkmar Schöneburg, ein Rechtshistoriker, der jetzt hier in Potsdam als Rechtsanwalt tätig ist, der die Rechtssysteme in beiden deutschen Staaten miteinander verglichen hat. Wir haben Bernd Florath als Autor gewonnen, der früher auch an der Akademie tätig war, dann beim Neuen Forum eine Rolle gespielt hat, später dann in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gearbeitet hat und jetzt bei der Havemann-Gesellschaft arbeitet. Und ein paar andere Autoren wären vielleicht noch zu nennen. Michael Lemke, der jetzt beim Zentrum für zeithistorische Forschung hier in Potsdam arbeitet, der also im offiziellen Wissenschaftsbetrieb der Bundesrepublik wirkt. Wir haben Siegfried Schwarz, der ist Rentner, früher beim IPW, auch Professor. dabei. Und so sind einige, die an früheren Instituten der DDR gearbeitet haben, dabei, die jetzt entweder Rentner sind, in anderen Zusammenhängen wissenschaftlich arbeiten oder aber zum Beispiel in der politischen Bildung tätig sind.
Gut, kommen wir zu den Autoren aus dem Westen Deutschlands. Auf alle können wir sicherlich nicht eingehen, aber vielleicht kannst du uns auf den einen oder anderen neugierig machen.
Von den Westautoren will ich zunächst erstmal hervorheben, dass einer der drei Herausgeber, Professor Clemens Buhrichter, aus Nürnberg-Erlangen stammt. Das heißt, seine wissenschaftliche Heimat war damals dort. Er war Direktor des Instituts für Gesellschaft und Wissenschaft in Erlangen und hat in dieser Eigenschaft in den 80er Jahren auch an den Verhandlungen zum deutsch-deutschen Wissenschaftsabkommen teilgenommen. Er ist aber viel eher durch seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Wissenschaftsgeschichte der DDR und der Bundesrepublik bekannt geworden. Wir haben weiter Johannes Kuppe dabei. Johannes Kuppe war früher beim Gesamtdeutschen Institut tätig, war dann einer der beiden verantwortlichen Redakteure der Zeitung Das Parlament, also der Wochenzeitung Das Parlament. Jetzt ist er in Ruhestand und hat schon mehrfach an Projekten bei uns teilgenommen. Wir haben Doris Cornelsen dabei, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gearbeitet hat. Wir haben Alexander von Plato als Autor dabei, der an der Fernuni Hagen aktiv ist und dort eine herausragende Rolle spielt. Ein paar mehr könnte ich noch nennen. Wir haben zwei Franzosen auch dabei. Das heißt, ein Franzose, Jean Mortier, hat sich über die Kulturentwicklung in beiden deutschen Staaten geäußert und Uli Feil, der eigentlich Deutscher ist, aber in Frankreich arbeitet, an der Universität Saint-Étienne Professor ist, hat unter der Überschrift Die Sicht der Nachbarn, die westeuropäische Sicht auf die Geschichte beider deutscher Staaten verfasst.
War es denn eigentlich schwer, so unterschiedliche Autoren zu gewinnen und dann auch noch über längere Zeit bei der Stange zu halten? Das muss doch gewesen sein, wie so ein Sack Flöhe hüten.
So ungefähr war es auch. Es war relativ schwierig, zunächst erstmal die Autoren zu gewinnen. Das war nicht so sehr das Projekt an sich oder die Finanzierung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sie davon abhalten wollte, sondern die Tatsache, dass wir hier ein Buch vorgelegt haben, das die Entwicklung beider deutscher Staaten, also DDR und Bundesrepublik und darüber hinaus des Vereinigten Deutschlands behandeln sollte. Das war die Schwierigkeit, dass die Autoren sich entweder als Spezialist für die DDR oder als Spezialist für die Bundesrepublik verstanden, aber die jeweils andere Seite nicht unbedingt zu ihrem Repertoire zählten. Und dann war es natürlich auch so, dass in der Zeit der Erarbeitung der ein oder andere abgesprungen ist und neue Autoren gewonnen werden mussten. Vor diesem Hintergrund war es auch so, dass man Beiträge hat, die schon relativ zeitig fertig wurden und andere, die zu einem sehr späten Zeitraum auch mit vielen Mahnungen an die Autoren dann letztlich doch noch rechtzeitig kamen.
Da bin ich gleich bei meiner nächsten Frage. Wir kommen jetzt so langsam zu den Inhalten. Wie legitim ist es eigentlich, so sehr unterschiedliche Staaten wie die DDR und wie die BRD unter so einem einheitlichen Label deutsche Zeitgeschichte zusammenzufassen?
Na, der Begriff Zeitgeschichte wird ja ohnehin unterschiedlich interpretiert. Wir sind davon ausgegangen, dass Zeitgeschichte der Zeitraum ist, bezogen auf die deutsche Geschichte, der sich an das Ende des Zweiten Weltkrieges anschließt. Es gibt durchaus andere Sichten, die das gesamte 20. Jahrhundert zur Zeitgeschichte rechnen. Oder wenn wir nach Frankreich schauen, dort versteht man Zeitgeschichte traditionell als den Zeitraum, der an die Französische Revolution von 1789 anschließt. Zeitgeschichte ist zunächst erstmal neutral. Man geht davon aus, dass ein bestimmter Zeitraum darunter gefasst wird. Und da kann man natürlich zwei so unterschiedliche Staaten wie die der DDR und die der Bundesrepublik durchaus fassen. Man kann sie natürlich auch miteinander vergleichen. Die Komparatistik ist ja ein in der Wissenschaft durchaus üblicher Weg der Erfassung von historischen Zusammenhängen. Wir haben das hier auch versucht. Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Vergleichen heißt, die gleichen Fragestellungen an den Gegenstand zu stellen und bei dieser Gelegenheit natürlich zu unterschiedlichen, manchmal auch zu gleichen Antworten zu kommen. Also die Schwierigkeit bestand nicht darin, zwei so unterschiedliche Staaten wie die DDR und die Bundesrepublik hier nebeneinander zu behandeln. Die Schwierigkeit bestand eher darin, festzustellen, inwieweit auch äußere Faktoren, also außerdeutsche Faktoren, hier eine Rolle gespielt haben. Und das war ja in der Geschichte beider deutscher Staaten zuhauf der Fall.
Geschichte, auch Zeitgeschichte braucht, wenn man sie bewerten will, doch sicherlich auch einen historischen Abstand, um das sicher machen zu können. Ich versuche dennoch die Frage, lassen sich heute für den Zeithistoriker schon klare Unterschiede zwischen beiden deutschen Staaten benennen, die vielleicht ein bisschen abseits der üblichen politischen Klischees liegen?
Naja, Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Also zunächst ist es mal so, dass man von der DDR ausgehend sagen muss, dass die sich ja außenpolitisch in einem Dreiecksverhältnis bewegte. Und zwar einerseits schaute man natürlich immer auf das, was im Westen passierte. Das war in den 50er Jahren stärker der Fall, hat dann in den 60er und 70er Jahren wieder abgenommen, in den 80er Jahren war es wieder zunehmend der Fall. Und die andere Achse, auf die man schaute, das waren die Verbündeten, insbesondere die Führungsmacht, die Sowjetunion. Und in diesem Spannungsfeld hat sich die Entwicklung der DDR bewegt. Die Bundesrepublik hat natürlich eine andere Entwicklung genommen. Ich will gar nicht auf die Gesellschaftssysteme jetzt hier insistieren. Die Bundesrepublik hat seit 1955 doch eine relativ eigenständige Entwicklung genommen, ohne dass man sagen könnte, sie sei vollständig souverän. Das war auch nicht der Fall. Es gab eine ganze Reihe von Restelementen, die aus der Vier-Mächte-Struktur übrig geblieben waren, insbesondere was West-Berlin betraf. Da war es ja besonders deutlich. Aber hier sind deutliche Unterschiede. Gleichzeitig aber gibt es gemeinsame historische Entwicklungen und Ereignisse, die beide Staaten prägten. Der 13. August mit dem Mauerbau ist ganz sicher ein solcher Faktor, wo man sagen muss, hier sind beide deutsche Staaten zwar in unterschiedlicher Weise, aber doch von einem Ereignis in drastischer Weise berührt worden, sodass dieses Jahr und dieses Ereignis ganz sicher auch so ein zäsurbildendes Ereignis gewesen ist. Dann natürlich vom Ende her gesehen die Monate und das Jahr 1989-90, die dann zur deutschen Vereinigung führten. Wir haben bewusst den Begriff Wiedervereinigung ja vermieden, weil wir den Begriff Wiedervereinigung als einen falschen Begriff, zum Teil ja auch als einen Kampfbegriff aus der Zeit der 50er Jahre, als beide ihn verwendeten, angesehen haben. Wir sprechen schlicht von Vereinigung, das ist ein bisschen wertneutral, sagen aber auch insbesondere in dem Beitrag von Rösler und dem von Johannes Kuppe, was wir unter diesem Vorgang verstehen. Das heißt, man muss beide deutsche Staaten sicherlich miteinander vergleichen, kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere was die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch was die rechtliche Ausgestattung beider Staaten, beider Systeme betrifft, kann aber davon ausgehen, dass beide Staaten zunächst mal mit unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfen bei einer gleichen oder ähnlichen Ausgangsbedingung nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet waren und muss dann fragen, was ist daraus geworden.
Ihr beginnt eure Betrachtung mit dem Jahr 1945. Das leuchtet auch dem Nichtzeithistoriker unmittelbar ein. Die andere Frage ist aber der Endpunkt. Warum das Jahr 2000 und was ja erstmal relativ willkürlich gewählt erscheint, sei denn wegen der schönen Rundenzahl? Und warum nicht beispielsweise das Jahr 1989 oder 1990?
Also über das Jahr 1990 wollten wir unbedingt hinaus. Wenn man 2006 so ein Buch vorlegt, dann stellt sich doch sofort die Frage, was ist mit den unterdessen schon ins Land gegangenen 16 Jahren? Man kann ja heute schon durchaus Aussagen treffen über das, was deutsche Einigung und der Weg dorthin und die Schwierigkeiten, die sich danach ergaben, darstellt. Das Jahr 2000 ist in der Tat ein bisschen willkürlich gewählt. Natürlich hat möglicherweise die Faszination der runden Zahlen dazu auch beigetragen, wenngleich wir immer auch sagen müssen, all das, was für die Bipolarität Deutschlands, also die Existenz zweier deutscher Staaten gegeben war, ist der Forschungsstand über die Jahre danach sehr, sehr gering. Es gibt ohnehin eine ziemliche Diskrepanz, auch was den Forschungsstand der Geschichte der DDR und der Bundesrepublik betrifft. Während die DDR-Geschichte wesentlich stärker untersucht ist, es gibt ja sogar Behauptungen, die ich für falsch halte, die DDR-Geschichte sei überforscht, ein Begriff, den ich für die Wissenschaft ablehnen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas überforscht sein kann. Das gilt wahrscheinlich für die Naturwissenschaften genauso wie für die Geisteswissenschaften. Gilt das für die Bundesrepublik so nicht? Das hat seinen Ursprung im Quellenzugang, der ja sehr unterschiedlich ist. Da gibt es diesen Begriff von der archivalischen Asymmetrie, den Hermann Weber schon 1994 geprägt hat. Und das Gleiche gilt natürlich umso mehr für die 90er Jahre, wo wir einen sehr beschränkten Quellenzugang haben. Wir wollten aber, und das ist eines der innovativen Ansätze dieses Buches, über das Jahr 90 hinaus. Und wollten dann einen wie auch immer gearteten Abschluss finden, der nicht so stark an die Gegenwart angrenzt und dann nicht 2005 oder 2006 möglicherweise mit irgendeinem Wahlergebnis schließt. Das wollten wir nicht, weil wir dieses Buch ja nicht als eine rein politische Geschichte sehen, sondern eine Gesellschaftsgeschichte, die viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasst.
Das Buch gliedert sich in drei klare Teile. Der erste gibt einen historischen Überblick über die Zeit bis 1990 und dann noch einmal über das Vereinigte Deutschland eben bis zum Jahr 2000. Auf diesen Teil sind wir im Wesentlichen, denke ich mal, schon eingegangen. Das zweite Kapitel benennt dann Schwerpunkte der gesellschaftlichen Entwicklung. Bevor wir zum dritten Kapitel kommen, die Frage, welche Schwerpunkte erwarten den Leser?
Ja, den Leser erwarten insgesamt 9 Schwerpunkte. Einige will ich mal nennen. Wir haben hier in diesem Teil die Außensichten untergebracht. Also wir haben einen Teil, der hier schon Erwähnung fand, den Ulrich Feil geschrieben hat. Westeuropäische Sichten auf die Entwicklung beider deutscher Staaten. Wir haben natürlich auch eine osteuropäische Sicht von Erhard Krome verfasst dabei. Wir haben einen Beitrag von Siegfried Schwarz, der sich mit der Einordnung beider Staaten in die jeweils multilateralen Bündnissysteme und deren Konflikt in den 50er und bis in die 80er Jahre hinein untersucht hat. Wir haben einen Beitrag, der sich das Ziel stellt, die politischen Systeme, die sehr unterschiedlichen politischen Systeme beider Staaten zu vergleichen. Wir haben einen Beitrag, der die Kunst und Kultur in DDR und Bundesrepublik untersucht, aber wir haben auch einen, wie ich finde, ganz wichtigen Beitrag über Opposition und Widerstand in der DDR und in der Bundesrepublik von Bernd Florath dabei. Da sind noch mehr Beiträge dabei, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ich glaube, da haben wir versucht, Grundlagen zu legen, die etwas mehr sind als Politikfelder, nicht im reinen Sinne Strukturelemente der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, sondern gesellschaftliche Schwerpunkte, die wir hier gesetzt haben, um eine gewisse Einordnung vorzunehmen.
Damit zum dritten und letzten Kapitel, das sich einzelnen Politikfeldern widmet. Das reicht von der Außenpolitik und Militärpolitik über Soziales und Gesundheit, Bildung, Kultur und Wissenschaft, über Wohnen und Umwelt bis hin zu Ausländerfragen. Insgesamt gibt es sage und schreibe 23 verschiedene Abschnitte. Du selbst hast dich zusammen mit Michael Lemke mit der jeweiligen Deutschlandpolitik der beiden deutschen Staaten und den innerdeutschen Beziehungen auseinandergesetzt. Welche neuen, vielleicht sogar unerwarteten Erkenntnisse gibt es, die ihr präsentieren konntet?
Also in diesem Beitrag sind nicht sehr viel neue Dinge zu erwarten. Ganz einfach deshalb, weil Lemke und ich schon verschiedentlich zu diesen Themen publiziert haben und natürlich die Ergebnisse eigener Forschungen natürlich ergänzt durch andere Forschungen hier zusammengefasst haben. Ich will auch sagen, dass nicht überraschend ist, dass die Deutschlandpolitik beider deutscher Staaten keine eigenständige Politik gewesen ist, sondern dass sie doch sehr stark abhängig war bzw. koordiniert war mit den jeweiligen Verbündeten. Das lässt sich insbesondere für die 70er, aber auch die 80er Jahre sagen. Wir haben versucht, hier auch neben den politischen Beziehungen die wirtschaftlichen Beziehungen zu untersuchen. Da wissen wir, dass seit 1949 der innerdeutsche Handel eine Klammer in den Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten war. Er hieß immer innerdeutscher Handel, auch wenn die DDR den Begriff später gemieden hat, seit 1967 auch das Ministerium damals umbenannt hat. Es hieß damals Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel und dann nur noch Außenhandel. Dennoch ist dieser Handel, sind diese Wirtschaftsbeziehungen, die sich bis Ende der DDR relativ voluminös entwickelt hatten, ein Faktor, der für die Wirtschaft der DDR von erheblicher Bedeutung gewesen ist. In den politischen Beziehungen war es etwas anders. Dort hat natürlich die Bündniseinbindung eine entscheidende Rolle gespielt. Die Deutschlandpolitik der DDR war immer, sie hieß ja auch gar nicht Deutschlandpolitik, aber wir nennen sie hier mal so, die Deutschlandpolitik der DDR war immer abhängig von dem, was von der Führungsmacht kam, auch wenn seit Ende der 70er Jahre eine Reihe eigenständiger Überlegungen hier durchaus eingeflossen sind. Und die Bundesrepublik hat im Grunde ähnlich agiert. Sie hat seit der Kanzlerschaft von Willy Brandt 1969 natürlich versucht, sich von den Siegermächten, insbesondere von den USA, zu emanzipieren. Das ist auch zunehmend gelungen. Kissinger hat damals gesagt, als die Idee einer neuen Ostpolitik und einer neuen Deutschlandpolitik von Brandt und Bahr entwickelt worden sind, wenn schon Entspannungspolitik, dann machen wir sie, also die Amerikaner. Davon haben sich aber die Protagonisten dieser Politik in Bonn nicht beeinträchtigen lassen. Sie haben trotzdem diese in Europa dann unter dem Begriff der Entspannungspolitik eingegangene Phase der Geschichte der frühen 70er Jahre doch, wie ich denke, relativ erfolgreich betrieben. Das erfolgreich ging aber nur, wenn die andere Seite, also der Osten, dazu auch bereit war. Und der war es seit Anfang der 70er Jahre ganz offensichtlich, sodass hier doch eine sehr produktive Phase entstanden ist. Das alles ist aber nicht sehr neu, sondern doch schon einschlägig bekannt, zumal die Akten aus den Archiven, aus den DDR-Archiven vor allem ja auch schon bekannt sind.
Wenn man die 23 Politikfelder sich so im Überblick anschaut, fällt auf, dass eines fehlt, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, nämlich die Währungspolitik. War euch das Geld nicht wichtig?
Natürlich war das Geld uns wichtig. In dem Teil, der sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt von Siegfried Kopper, ist das mit eingeflossen. Wir hatten ursprünglich auch einen eigenen Beitrag dazu geplant, aber wir haben nach langem Suchen keinen geeigneten Autor zu einer eigenständigen Behandlung der Währungspolitik in DDR wie Bundesrepublik gefunden. Und bei einem solchen Projekt muss ja immer auch die Bereitschaft da sein, da mitzuarbeiten. Und wenn man keinen findet, dann muss man versuchen, das an anderen Stellen mitzumachen. Und das ist hier im Teil der Wirtschaftspolitik praktiziert worden.
Mit der Währung sind wir beim Geld und damit, da wir, was das Buch kostet, beim Geld gehört bekanntlich der Spaß auf. Wer soll nun euer Buch, was nun mit 75 oder gar 98 Euro nicht gerade preiswert ist, eigentlich kaufen?
Ja, ich finde ja, dass es sehr preiswert ist, gemessen an dem, was geboten wird. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Kaufen soll es vor allem jemand, der sich in unterschiedlicher Weise als Multiplikator solcher Themen, wie sie hier behandelt werden, versteht. Also wir verstehen dieses Buch als Nachschlagewerk, als schnellen Zugriff auch zu bestimmten Themenstellungen. Wir denken also vorwiegend an Lehrer, an Leute, die in der politischen Bildung tätig sind. Wir denken auch an Journalisten natürlich und nicht zuletzt als denken wir an Politiker, wobei ich mir da sehr wenig Illusionen mache, denn Politiker zumal in verantwortlichen Funktionen sind wahrscheinlich nicht geneigt, so lange Texte zu lesen. Die muss man wahrscheinlich mit 2-3 Seiten abspeisen, damit sozusagen dort die entscheidenden Thesen verbreitet werden. Alles, was darüber hinaus ist, wird wahrscheinlich von denen nicht gelesen. Vielleicht irre ich mich, wäre ja gut, wenn das so wäre. Aber die anderen Adressaten sind uns auch wichtiger in dem Fall, als es Politiker sein können.
Du hast es ja schon angesprochen, es gibt nicht nur das Buch, was sich denn in dem blau-grauen Schuber befindet, sondern noch eine CD-ROM. Welchen Nutzen hat der potenzielle Käufer oder Leser dieses Buches von der CD-ROM?
Ja, die CD-ROM ist vor allem deshalb gemacht worden, um diesem Band nicht noch einen zweiten Band als Anhangband sozusagen mit beizusteuern. Wir haben in dieser CD-ROM eine sehr umfangreiche Zeittafel, also eine Chronik der Geschichte beider deutscher Staaten von 1945 bis 2000 aufgenommen. Das sind etwa 5000 Seiten, wenn man es drucken würde, wenn man es in Buchform drucken würde, jedes Jahr umfasst so zwischen 20 und 50 Seiten, ist sehr umfänglich und aber auch sehr unterschiedlich in der Auswahl gewesen. Wir haben dann beigesteuert eine Bibliografie, bei der wir vor allem Buchpublikationen aufgenommen haben zu den unterschiedlichen Themen, die in dem Band behandelt werden. Auch das wäre nochmal etwa 120 Seiten geworden. Und wir haben drittens eine annotierte Biografie aufgenommen der Personen, die in diesem Buch sowohl als Politiker als auch als Wissenschaftler oder als Wirtschaftsvertreter eine Rolle spielen oder als Künstler beispielsweise, bei denen wir die Lebensdaten angeben, bei denen wir die Möglichkeit nennen, sich über die Biografie genauer zu erkundigen. Das heißt also nicht nur ein Register, ein Personenregister, sondern ein annotiertes Register mit ein paar Angaben zu den Personen. Das alles zusammengenommen wäre nochmal ein eigenständiger Band geworden. Und wir haben uns gedacht, dass mit der Möglichkeit heute mit CD-ROM zu arbeiten, die Sache sozusagen auch den Zugriff zu dem Band erleichtert, setzt natürlich voraus, dass man neben dem Buch, das man auf dem Tisch hat, auch einen Computer stehen hat und den entsprechend bedienen kann.
Ich denke, das werden die meisten heute können. Das Buch ist ja erst seit kurzer Zeit auf dem Markt, aber die Resonanz in den Medien war ja durchaus beachtlich. Hattet ihr das so erwartet?
Das kann man von vornherein nie so genau planen. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben das Buch bei einer Pressekonferenz vorgestellt, die ganz gut besucht war. Und daraus ergaben sich eine Reihe von Zeitungsmeldungen bzw. Rezensionen, die da sind. Es wird ganz sicherlich in den wissenschaftlichen Zeitschriften, aber auch in manchen Tageszeitungen im Rezensionsteil dann auch noch Eingang finden. Wir sind ganz erfreut über die Reaktionen insgesamt, gehen aber davon aus, dass das noch nicht alles ist. Wie gesagt, es ist nicht planbar. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum zu welchem Zeitpunkt Bücher vorgestellt werden und manchmal nicht. Diesmal war für uns das ganz günstig und damit sind wir zufrieden.
Du hast ja selbst das Buch auch noch auf der letzten Leipziger Buchmesse mit vorgestellt. Wie war denn dort so die Resonanz?
Dort war eine ausgesprochen positive Resonanz. Wir haben zum einen auf dem Stand des Dietz Verlages, der ja dieses Buch hergestellt hat, Karl Dietz Verlag Berlin, eine umfangreiche Präsentation des Bandes gehabt. Dort hat es eine ganze Reihe von Anfragen und Nachfragen gegeben. Wir haben dann bei der Leipziger Buchmesse am Rande der Buchmesse eine Vorstellungsveranstaltung mit drei Autoren des Bandes gemacht, die gut besucht worden ist und die auch dazu führte, dass mehrere Bücher dort gekauft worden sind. Das hat dazu geführt, dass wir durchaus überlegt haben, inwieweit wir noch weitere solcher Veranstaltungen durchführen. Wir haben jetzt 15 Vorstellungsveranstaltungen insgesamt bundesweit geplant, die bis zum Sommer durchgeführt werden und ich denke mal, dass man dann, wenn die gelaufen sind, noch viel mehr zur Resonanz insgesamt und auch zu den Fragen und auch zu den kritischen Hinweisen sagen kann.
Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis an die, die das Buch haben wollen. Wonach muss man fragen in der Buchhandlung und wo kann man es vielleicht außerdem noch bekommen?
Im Buchhandel muss man natürlich den Titel nennen und beziehungsweise die Herausgeber und dann kriegt man das. Das ist in einem, denke ich, 24 Stunden Lieferservice im üblichen Buchhandel zu beziehen. Ansonsten kann man es natürlich beim Dietz Verlag bestellen, der jetzt am Franz-Mehring-Platz 1 in 10243 Berlin sitzt. Und ja, natürlich sind auch die Herausgeber gern bereit, hier vermittelnd zu wirken. Auch unser wichtigster Partner und Unterstützer, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wird gern bereit sein, hier Hilfeleistung zu geben.
Sagen wir nochmal für die, die den Anfang vielleicht etwas verpasst haben, wer genau sind die Herausgeber und wie ist genau der Titel?
Also der genaue Titel lautet Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Ein Handbuch. Herausgeber sind Clemens Buhrichter, Gertrüder Stephan und ich, Detlef Narkert ist mein Name.
Gut, dann bleibt mir nur noch herzlichen Glückwunsch zu dem Buch zu sagen und die Hoffnung auszudrücken, dass es ausreichend Interessenten gibt, die von diesem Buch auch tatsächlich profitieren wollen. Schönen Dank.
Ja, danke schön.